Ich bin Zita Matzunder. Ich trage drei Hüte und tue die gerne miteinander verbinden. Der eine Hut ist, dass ich eine Professur für Business und IT an der Hochschule Luzern habe. Also, das ist der akademische, der Wissenshut. Der andere Hut ist, dass ich schon seit Mitte 20 Unternehmerin bin und schon mehrere Unternehmen gegründet habe, auch heute noch eins habe. Und der dritte Hut ist, dass ich in Aufsichtsräten und Verwaltungsrätinnen, also in der Corporate Governance tätig bin, wo ich dann ganz viel von dem auch wieder einfliessen kann und von dort rückfliessen lassen in die anderen beiden Bereiche. Ich bin freudig gespannt auf das Gespräch mit dem Urs Lüthi. Ich glaube, das wird eine sehr lässige und eine umtriebige Geschichte und ich würde sagen, zulassen.
Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Hoi Sita.
Hoi Urs.
Wunderbar bist du bei mir in meinem Podcast und ich möchte wie immer mit der Einstiegsfrage starten. Was macht dich zur Leaderin?
Ich bin eine Leaderin, weil ich mit Wissen, Erfahrung und aber auch Empathie Leute beflügle. Mir ist immer ein Anliegen, Leute zu enablen oder eben, wie ich es nenne, zu beflügeln, damit sie ihren Weg gehen können. Und gleichzeitig aber auch, und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, als Leaderin Verantwortung übernehmen, auch für das, was ich tue oder vielleicht auch nicht tue. Auch darin kann eine Verantwortung liegen.
Ich habe mal ein Zitat von dir aufgenommen, das noch recht provokativ ist. Und zwar kommt das 2018, wo du gesagt hast, die Schweiz ist für die Frauen eine Karrierewüste. A, ist das immer noch so? Und B, wie kommt man aus dieser Wüste raus? Oder wie kann die anfangen blühen?
Es ist sehr divers. Es ist zum Teil immer noch so und zum Teil sehr gut geworden. Also das Pendel schwingt in alle Richtungen. Und wir wissen, da ist viel am Laufen. Es hat nach wie vor, und ich habe gerade auch unlängst wieder so eine Erfahrung gehabt, wo man einfach jemanden gesucht hat, der zur Quote, der auf dem Bild gut aussieht, der dort bereichert, aber im Inhalt nicht mitschafft. Und das ist jetzt nicht etwas, was mir wahnsinnig gut entspricht. Entsprechend ist das nicht eine Welt, wo irgendwie förderlich ist, wenn es am Schluss nur gerade, dass man einfach noch eine Frau auf dem Bild hat und dass man eine Quote erfüllen kann. Es gibt auch viele Firmen, die wirklich gemerkt haben, dass wenn ich divers zusammensitze und ich rede nicht nur von Frauen, sondern auch, wir haben Generationenthemen, die riesig sind, wir haben interkulturelle Themen, die riesig sind. Wenn ich da richtig mache, dann kann ich wirklich eben auch im Geschäft etwas dazu bekommen. Ich kann einen Nutzen generieren, ich kann Wissen generieren, ich kann Wissen und Fertigkeiten reinholen, die ich sonst nicht einfach habe. Also so ein bisschen eine Eigenblindheit, die sich aufgebaut hat durch eine Homogenität, kann ich durchbrechen. Es gibt also beides, aber es ist nach wie vor nicht einfach und das ist auf allen Leveln so. Und was mich eben ein bisschen stresst oder dauert, ist auch, wenn ich junge Frauen habe, die ich irgendwo im Studium habe, in einer Weiterbildung, die sagen, ja, nein, das ist doch jetzt gegessen. Und dann sehen sie wieder, vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach zwei Jahren, und sie sagen, mein Gott, ich bin so auf die Welt gekommen. Dann denke ich mir an meinen Kopfdeckel, das müsste doch nach 30, 40 Jahren ein bisschen besser gehen. Ja, wir sind nach wie vor nicht das förderlichste Gefäß jetzt, wenn es um die Gender-Thematik geht.
Aber ist es mir eine Frage, dass einfach das Umfeld noch schwierig ist? Oder tut man sich manchmal auch selber vielleicht als Frau ein bisschen schwer? Also, wie gesagt, ich habe vier Kinder von drei Mädchen und ich habe den Eindruck, auch wenn ich wirklich darauf bedacht bin, sie zu fördern, sie weiterzubringen, sie nehmen es manchmal halt gleich nach meinem Dafürhalten zu fest zurück. Du bist als Person so, also wenn ich dich mit einem Mineralwasser vergleiche, du hast viel Kohlensäure, das sprudelt Soße. Braucht es irgendwo ein bisschen das, vielleicht sich noch mehr in den Vordergrund drängen, vielleicht mehr als Mann, damit dass man auch wahr und ernst genommen wird.
Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an und das ist absolut korrekt. Oder? Wir haben in jedem Kulturkreis, das ist nicht zu werten, richtig, falsch, gut, schlecht, sondern das ist einfach ein Fakt, haben wir Stereotypen, wie Menschen funktionieren. Das kennen wir, wie alte Leute funktionieren oder wie eine gewisse Ethnie funktioniert oder eben wie ein Mann oder wie eine Frau funktioniert. Oder eben auch, wie eine Familie beispielsweise funktioniert. Wer hat welche Rolle? Und immer dort, wo das von dem Bild, das wir tief im Bauch bekommen und mittragen, wenn das kollidiert, wird es schwierig. Jetzt, du sagst es richtig, oder viele Frauen nehmen sich recht zurück, oder auch wenn sie Niederschläge erfahren, dass sie dann sich verstecken und an sich zweifeln, anstatt dass sie rausgehen und sagen, hey, ich habe ja auch gute Sachen und an einem anderen nur klappt das dann vielleicht. Das kollidiert dann diametral eben mit so Umfeldern oder sagen wir mal Bilder, wo man eben erwartet, dass jemand jetzt da hersteht und macht und brüllt und trommelt. Und auf der anderen Seite, wie ich vorher dir gesagt habe, hast du gesagt, ich habe viel Kohlensäure, ich bin jetzt eine, die hersteht und aktiv ist und sagt, hey, machen wir doch und ziehen wir das Kerli. Und ich bin jetzt genau mit dem wieder, bös gesagt, auf die Schnauze gefallen, oder? Weil man jemanden wollte, der eben nicht das Kerli zieht. Also es kann in beide Richtungen, kann es ein bisschen schwierig sein, weil wenn du als Frau sehr aktiv bist, dann ist das zum Teil für gewisse so ein bisschen ein Affront oder fast so ein bisschen beängstigend. Und auf der anderen Seite braucht es aber an anderen Orten dann genau eben, um sich visibel zu machen. Und diese Rollen sind im Moment einfach ein bisschen nicht gefunden. Also dort happert es, das kollidiert aufeinander. Das ist so ein bisschen ein Verständnis, eine Einschleiffrage. Und das ist so das Wahrnehmen, wo ich immer sage, eigentlich ist es doch völlig wurscht, ob Mann oder Frau. Oder es sollte doch um Kompetenzen gehen. Es sollte darum gehen, zu schauen, matcht die Person von Art und Weise und von Inhalt zu uns. Und es ist einfach in der Wahrnehmung zum Teil etwas anders. Wenn ich ein bisschen aktiver bin, dann wird das nicht überall gleich wahrgenommen, wie wenn das meine Kollegen machen. Weil eben bei mir haben sie dann Angst, oh, die frisst mich schon vor dem Frühstück auf. Und beim Kollegen ist das dann irgendwie so, das ist ein cooler Typ, der ist schon früh am Morgen wach. Und das sind die Themen, wo man manchmal eben dran beißt oder scheitert.
Du hast das noch angesprochen gehabt. Ich habe es direkt, wenn man nur mit der Frauenrolle zu tun hat. Aber jeder probiert ja irgendwo sein Gärtchen stellen, um zu sich zu schauen. Und ich meine, wir haben das mit den Frauen angesprochen. Es geht auch um andere Kulturen, die bei uns in der Schweiz zum Teil manchmal einen schweren Stand haben. Und auf der anderen Seite, ich habe mich gestern wieder hinreissen lassen bei dem einen Fußballmatch von der Schweizer. Und wenn man die Aufstellung anschaut, und das wird mit einer Aufstellung von 30 Jahren vergleichen, da hat es einen fundamentalen Wechsel gegeben. Also, wir haben heute Leute, die sind vor 30, 40 Jahren, haben sich nie können vorstellen können, dass so eine Person bei uns mitspielt. Und wenn man sieht, was wir für einen Erfolg haben, wie das uns weitergebracht hat, auch wenn da natürlich irgendwo wirklich ins richtige Leben noch mit für halt immer noch zurückhaltend ist. Aber all das Freunde, das anders sein, tut primär auch Unsicherheit auslösen. Also es ist nicht nur, wenn eine Frau kommt, es ist auch, wenn eine andere Kultur kommt. Was könnte denn das fördern, dass man da auch das Vertrauen in sich selber auch könnte steigern, dass man auch mit dem Mantel besser könnte umgehen
könnte? Ja. Urs, ich bin extrem froh, dass du das ansprichst, weil das ist mir wirklich ein Anliegen. Mir geht es zu stark immer auf Gender. Und das ist natürlich, ja, weil ich jetzt halt ja für Schlusszeichen Frau bin, klar, macht man es immer an dem Ding fest. Aber mir geht es viel mehr um die gesamte Wahrnehmung. Und am Ende des Tages, ich bin zur Hälfte ein Ökonom oder Ökonomin besser gesagt, da geht es einfach darum, kann ich einen Nutzen generieren? Und kann ich etwas eben besser machen? Kann ich irgendwo ein besseres Produkt am Schluss leisten? Kann ich für uns Leben verschönern, verbessern, nutzhafter, effizienter, effektiver, all die schönen Stichwörter machen? Und das ist nicht nur Gender, sondern eben, wie du sagst, das sind ganz ein Haufen andere Themen und Kriterien, die auch noch drinnen kommen. Und ich möchte noch etwas ergänzen, oder? Und wenn ich bin zur anderen Hälfte der Informatik und ein Informatiker, so ein klassischer Nerd, nehmen wir wieder einen Stereotyp, der ist auch nicht gleich wie ein klassischer Financer beispielsweise. Der steht auch viel weniger her und sagt ich, sondern der ist sehr teamorientiert. Der hat viele Eigenschaften eigentlich, die man traditionell im Buch mehr den Frauen zuschreibt, oder? Teamorientiert, gemeinsamen Entscheidungsprozess, ein bisschen zurückgenommener, sehr im Inhalt, etc., wo man so in der Stereotypisierung eigentlich eben mehr auf die feminine Seite tut oder auf die Frauenseite. Und wir haben eine zunehmend technologisierte Welt. Das heisst, wir haben zunehmend auch solche Nerds, nenne ich sie liebevoll, im System hinein. Und das verändert auch etwas. Das heisst, du siehst, da bricht auf allen Enden auf, dass die Stereotypen einfach nicht mehr ganz funktionieren. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich in der Entscheidungssitze schon nach wie vor noch eine gewisse Homogenität von Babyboomers, wo halt so gross geworden ist, wo das so lebt. Ich sage gar nicht, das ist schlecht, aber man muss dort einfach merken, die Sachen, die Welt verändert sich. Da hat es neue Faktoren, neue Dynamiken. Und insofern eben, ich glaube, es braucht einfach die Zeit, um, wie du sagst, oder, zum sehen, hey, das bringt uns etwas. Hey, vielleicht so ein Element, wo ein bisschen, anders, dynamischer, neue Inputs, neue Ansichten reinbringt, kann einem vielleicht manchmal ein bisschen irritieren oder auch vielleicht sogar einen Moment lang stören. Wir wissen aber auch, dass zwischendurch so eine Irritation oder Störung auch wichtig ist, um neue Gedanken zu fassen, um sich zu sortieren, um zum Teil auch mit Emotionen zu sagen, das will ich nicht. Aber dass das Aufmischen, das Durcheinanderwirbeln, bringt eben auch wieder neue Möglichkeiten und Sichtweisen. Und das muss einfach passieren. Der Prozess muss weiter und weiter gehen und dann irgendwann bricht das stärker auf. Und eben, wir finden uns und sammeln uns wieder in einer Welt, wo wir das vielleicht als normaler und wohler anschauen wie heute. Wir sind sehr in einer Komfortzone.
Ja, absolut. Und das Problem ist ja, dass man dann zu oft oder zu schnell von der Komfortzone einen Sprung macht in die Panikzone und gar nicht in die Lernzone reinkommt. Also das ist ja ein anderes Thema. Da, wo du ansprichst, oder ich glaube, da sagt ja eigentlich niemand Nein, dass das falsch ist. Aber das Umsetzen nachher, ich habe in einem anderen Artikel von dir gelesen, wo du sagst, dass Mitarbeiter sollten divers sein. Also wir haben so die einen, die du schon angesprochen hast, so die Nerds, so die sich in etwas eintauchen können, die dort brüten und machen und tun. Und auf der anderen Seite so die Querdenker, also die Verrückten, die Spinner. Und, ja, wie die alle heissen, wir haben nicht etwas Homogenes, wir haben etwas Heterogenes. Absolut kreativ, absolut gut und nur zu unterstützen. Meine Frage ist jetzt, was mache ich mit der Führung? Oder die Führungsperson, man muss mit dem, ich sage es vielleicht nicht despektierlich gemeint, dem Sack voll Flöhe von unterschiedlichen Charakter können umgehen. Früher hat es so die schöne Hierarchiestufe gegeben, ich Chef, du Mitarbeiter, und jetzt machen wir etwas miteinander. Und heute ist der Vorgesetzte an so vielen Fronten dabei, eben mit unterschiedlichen Ansichten, mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Typen, die er alles hat, Raum gegeben. Liegt da irgendwo nicht fast die Führungsperson auf der Strecke?
Nicht auf der Strecke, die Führung wird anders, sie verändert sich. Und du sagst es richtig, oder? Also zum einen mal Schritt zurück, das diverse Zusammensetzen. Ja, nicht einfach nur divers zusammenwürfeln oder zusammensetzen, das kommt falsch, das gibt Reibungsverluste, sondern das muss sehr bewusst gemacht werden. Und du musst dir eben wirklich überlegen, was brauchst du in deinem Team, in deiner Gruppe, in deiner Firma, in deinem Gremium, um eine genügende Störung, Aussensicht, Ergänzung zu haben. Und wo ist es dann aber auch zu viel? Weil eben, und das ist jetzt der zweite Teil, den du ansprichst, oder? Das muss geführt und an die Hand genommen werden. Du kannst nicht einfach sagen, oh, ich setze jetzt da ganz unterschiedliche Leute zusammen und dann höckeln die schön und machen und das funktioniert. Die werden Reibungsverlust haben, sondern das musst du kommunikativ an die Hand nehmen. Du musst denen Freiräume geben. Du musst denen aber auch Möglichkeiten geben, näher zusammenkommen, etwas zu machen, obwohl sie vielleicht eben noch nicht ganz auf der gleichen Linie sind. Und das musst du unterstützen. Das funktioniert nicht einfach so. Und das kannst du auch nicht per, nehmen wir mal eine traditionellere Führung, wo du einfach anordnest. Du kannst einfach anordnen und sagen, ihr kommt jetzt aus miteinander und ihr macht jetzt etwas Schönes. Sondern das braucht eben ein bisschen mehr die empathische Führung, primus inter pares, Team-Approach. Und nochmal, in einer mehr technologischeren Welt, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen gesehen, und das kommt noch mehr, hast du das ohnehin mit den jungen Generationen. Du bist heute nicht mehr einfach Leader, respektive Manager by default, weil dein Kästchen weiter oben hängt in einer Organisationsstruktur. Sondern gerade die jüngeren Generationen musst du dir die Leaderrolle oder die Führungsfunktion, die Rolle musst du dir verdienen durch Inhalt. Und ich sehe das zum Beispiel dort, wo ich tätig bin. Ich bin viel mehr primus inter pares im Sinn von, wie ich es gesagt habe. Ich enable, ich supporte, ich vermittle, ich sitze her, wenn ich das Gefühl habe, jemand kommt zu kurz oder jemand ist irgendwo ein bisschen nicht so zufrieden und was kann ich machen? Und gleichzeitig musst du aber, du kannst nicht nur immer lieb und vermitteln und zusammensitzen und zusammenführen und enablen und Bettli schaffen. Es gibt dann auch Momente, wo zwischendurch man muss sagen, so, das sind jetzt aber die Leitplanken und da musst du jetzt etwas machen und da musst du jetzt einfach bis dort hergehen und auch über deine Komfortzone. Und diese Balance von, wann musst du klar und vielleicht einmal eine gewisse Härte in einer Klarheit zeigen und wann musst du den weiche, cozy Support, Vermittlungsfaktor haben. Das passiert nicht einfach. Das ist ein Führungsanspruch, der kommt, wo nicht jeder kann, wo nicht jeder hat und wo nicht einfach da ist. Du kommst nicht einfach auf die Welt und hast das. Du bist auch vorher nicht einfach als Führungsperson auf die Welt gekommen, aber der Anspruch heute ist ein anderer wie der vor 40 Jahren. Und das ist etwas, wo matchentscheidend wird sein. Die Leute, die Führungspositionen auf allen Levels bis hin zu den obersten Gremien bekommen, die das verstehen und können.
Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, in den letzten Jahren hat es einen Hang dazu gegeben, primär Mitarbeiter zu fördern. Und das ist irgendwie das zweite Element vom Vorderen ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich glaube, die Ausgewogenheit, das ist sicher zentral. Aber jetzt vielleicht aktuell, oder das, was du ansprichst, meine, die ganze agile Geschichte, ob das Teamführung ist, agile Kommunikation, Teamzusammensetzung und so weiter. Vielleicht ist es auch zum Teil ein alter wie neue Schläuche. Aber wenn wir jetzt die aktuelle Situation nehmen, wenn es eine Kritik gibt an unseren Bundesrat, hat es geheissen, es hat keine Führung gegeben, es ist keine klare Position eingenommen worden. Also, gerade in Zeiten, wie wir es jetzt haben, wenn wir unter Druck sind, dann schreibt man fast wieder nach einer klassischen Führung, wo einer vorne steht und sagt, mir nach. Wie steht denn das dem, was du vorhin gesagt hast?
Das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Menschliches. Und das ist nicht einmal wahnsinnig kulturkreisbezogen und hat es auch immer schon gegeben. Wenn es schwierig ist oder wenn es eine Krisenzeit ist, wenn es eng wird, dann ist der Mensch laut und schnell im Ruf nach Führung, Fahnenträger, auch Verantwortung abgeben, bis hin zu bitte Gesetz machen, dass das nicht mehr so vorkommt. Dann will man Absicherung. Das hat mit Absicherung zu tun. Absichern, dass da Menschen rum sind, die das Ding machen, die uns rausbringen. Absicherung, dass das nicht mehr passiert. Mit Gesetz, mit Aufsicht, mit Regulierung etc. Und das Pendel schwingt dann irgendwie immer auch wieder in die andere Richtung. Wenn es uns dann gut geht, wenn alles läuft, wenn keine Krise ist, dann wollen wir genau das Gegenteil. Oder dann wollen wir Freiheit, niemand da vorne dran steht. Und wir wollen auch möglichst keinen Rahmen, kein Gesetz, keine Vorgaben haben, die uns sagen, wie, was, wenn zu tun ist. Die Schwierigkeit ist immer, das eine geht einfacher als das andere. Also wenn man halt einmal die Führungsstrukturen hat, wenn man die Leader hat, wenn man die Leute hat, die den Anspruch umgesetzt haben und genommen haben und da sind, genauso wie die Normen, dann ist der Weg zurück, ist halt immer der sehr viel schwerere und unrealistischere wie umgekehrt. Ich glaube, was für mich ein wichtiger Punkt ist, und der spielt da drin rein. Leadership heute ist für mich etwas, was extrem viel auch mit Authentizität zu tun hat. Und das hat auch mit andere Meinungen zulassen, bei sich selber sein. Und das kannst du, wenn du bei dir selber bist, kannst du auch andere Meinungen zulassen und akzeptieren und sagen, sehe ich nicht. Und trotzdem können wir miteinander arbeiten. Und das ist natürlich etwas, so, du hast es angesprochen, oder, wo wir jetzt gesehen haben, wenn eine andere Meinung rum ist, dass dann im Moment sofort, wir sehen das im Alltag, oder, dann wird scharf geschossen. Und das ist für mich auch etwas, was ganz, ganz schwierig wird, oder? Also das geht bis hin zu Urverständnis von Demokratie. Und ich sage, wenn wir andere Meinungen nicht mehr können zulassen, ohne dass man gerade verdammt und ganz übel mit Benennungen bis hin zu, sei das auch virtuell, Cancel Culture und all die Geschichten, oder? Dann glaube ich, vergeben wir uns etwas Grosses. Und das passiert auch in den Gremien. Also man sucht dann wieder Homogenität in der vermeintlichen Einfachheit von Entscheidungsfindung und Schnelligkeit von der Entscheidung. Nur einfach und schnelle Entscheidungen sind nicht unbedingt immer die besten Entscheidungen. Und es braucht ein Gremium, das Meinungen zulässt. Und das haben wir halt gesehen, dass das im Moment nicht so weit her ist.
Du hast angesprochen, gerade die Homogenität. Also eigentlich ist das ein Bedürfnis aus der Natur. Also Natur strebt nach Stabilität. Also Natur ist nicht jeden Tag das Rad neu erfinden. Und wir haben da Haufen Menschen, die die Stabilität auch brauchen, damit sie sich wohlfühlen und dementsprechend können, sich auch richtig einbringen. Du bist ja schon mit 17 ein Pilotin gewesen. Ich sage das einfach so als Bonbon im Sinn von, du hast es immer gesucht. Ich glaube, du wirst immer jemand sein, der neugierig wird bleiben, der vielleicht irgendwo ein Stück weit, also vielleicht sogar ein Risiko sucht. Aber wie gesagt, wir haben dann Haufen Menschen, die eigentlich auf der anderen Seite sind. Und die Ansprüche, die du vorhin gestellt hast, auch an eine Führungsperson mit unterschiedlichen Charakter, mit unterschiedlichen Menschen umzugehen, kann zum Teil nur schwer erfüllt werden, weil die Voraussetzungen anders sind. Und wir müssen aufpassen, was wir in der Gesellschaft auch für die einen Raum bietet, wo wir nicht so schnell sind, wo die Stabilität suchen. Wie tun wir das sicherstellen, dass wir auch die im Boden drinnen behalten?
Also ich glaube, das ist bei jedem Menschen der Fall. Also auch bei mir notabene. Ich brauche immer einmal wieder Phasen, wo klarer sind, wo stabiler sind, wo jetzt nicht ständig, das kannst nicht, du kannst niemand kann ständig immer nur Veränderung und Durchmischung mit wieder Neuem einfach nur handeln und wegstecken, dann verbrennst du irgendwann. Du brauchst zwischendurch wieder Ruhepause, wie ich es nenne, oder eben Stabilitätsphase, wo dich mal wieder kannst einfinden, einsortieren. Und nichtsdestotrotz übrigens auch in der Natur, oder? Du hast gesagt, sehen wir, ja, es braucht Stabilität. Und auf der anderen Seite siehst du das immer ganz schrecklich, oder? Wenn du die Feuer anschaust. Ich meine jetzt nicht die geleiteten Feuer, sondern die von der Natur, die es ja auch in diversen Orten der Welt gibt, was nachher dann an Neues wieder an Leben kommt und wo die Vegetation zum Teil sich erholt. Also ich bin schon bei Reisen wirklich schockiert gesehen, dachte, oh, oder dramatisch, Flora und Fauna, wo da in dem Feuer untergeht, Tierwelt, oder, wo unglaublich bedrückend stirbt und wo dann aber Lokale gesagt haben, das ist ganz wichtig, weil dort draus entsteht Neues und das ist wie reinigend und das braucht irgendwie die Vegetation. Und ich glaube eben auch beim Menschen, wir kennen es auch von uns, wenn du ganz lange Phasen von Stabilität hast und du fühlst dich richtig wohl, das kenne ich von mir auch, dann hast du irgendwie auch so keinen Ansporn, mal zu reflektieren, ist es das jetzt eigentlich noch? Passt das noch? Will ich das denn wirklich noch? Und immer dann, wenn irgendetwas stichelt und sagt, hey, es ist jetzt nicht mehr so oder etwas geht nicht mehr oder es wird etwas anderes verlangt, dann fährst du mal wieder an reflektieren. Bei mir ist es stark so, hey, das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist es denn eigentlich noch? Oder vielleicht doch nicht, es war mir einfach angenehm gewesen. Aber das heisst nicht, dass es noch wirklich stimmt. Und ich glaube eben auch als Führungsperson ist ganz wichtig, die Empathie zu haben. Und darum ist mir das so wichtig, ein bisschen zu spüren, was brauchen die Leute. Und das kannst du eben nicht mehr, wenn es nicht homogene Gruppen ist, die du führst, kannst du nicht einfach sagen, pro toto, oder? Wir machen jetzt mal eine Stabilitätsphase, wir machen jetzt mal ein bisschen eine Stir-up-Phase, wenn wir so wollen. Sondern du musst das im Gremium oder im Team oder in dem Kreis, aber auch einzeln anschauen. Der eine braucht ein bisschen mehr. Ich sehe das bei den Leuten, die ich zu tun habe. Der eine braucht ein bisschen mehr. Der will da und dort immer neues Futter und ein bisschen challenged werden und immer wieder. Und dann braucht es andere, wo ich weiss, da muss ich sehr viel behutsamer sein. Die brauchen längere Phasen, wo sie mal wieder zur Ruhe kommen können. Und das individuelle Heranschauen, das ist ganz wichtig. Und ich glaube halt auch, oder? Ja, die Bedingungen ändern sich an Führungspersonen. Leadership verändert sich. Die Leute gibt's. Aber ich glaube, wir müssen anfangen, mit ein bisschen anderen Augen und Kriterien heranschauen, wer ist Leader und wer nicht. Und wenn ich zum Teil heute noch Assessments oder Kriterienkataloge anschaue, nachdem man Leader auswählt, und ich sehe so viel, jemand, der sich selber auf die Brust schlagen kann, die Fahnen alleine tragen, Einzelkämpfer, dann weiss ich nicht, ob die Kriterien wirklich für die Zukunft tauglich sind. Ein Teil davon, ja, nochmal, der braucht es, der Teil. Mhm. Aber es braucht eben auch den anderen Teil, wo man kann sagen, hey, jetzt stehe ich zurück und ich schaue die Leute an und ich schaue, was die brauchen und ich gebe denen das, ja, das Gefäß, die Watte, den Nährboden, damit sie können ihre Flügel selber entwickeln und ausbreiten.
Wir haben teilweise den gleichen Hut an. Du hast ja verschiedene Hüte an. Der eine ist ja als Beraterin.
Ja.
Du bist als Verwaltungsratsmitglied. Das heisst, wenn man in dieser Funktion unterwegs ist, geht man irgendwo in eine Unternehmung rein. Man kann sich dort mitteilen, man kann zulassen, man kann Ratschläge geben. Aber nachher gehen wir wieder raus. Also wir sind einfach nicht mehr in der Verantwortung. Also dann können wir vielleicht mit dem anders umgehen. Also ist nur das Beispiel von Empathie. Das ist auch natürlich, also ich will nicht sagen, das ist ein Running Gag. Es ist heute tatsächlich ein Thema, das ist wichtig. Wobei ich persönlich nicht glaube, dass wir einen Mangel an Empathie haben. Ich glaube, wir haben das darauf folgende zweite Element, das eben wichtig ist. Wir haben einen Mangel an Engagement. Also ich habe den Eindruck, der Mensch nimmt tatsächlich wahr, was passiert. Aber es geht ihm vielleicht manchmal einfach, ja, wenn ich das so böse darf sagen, also es ist ihm fast egal. Aber damit dass er etwas unternimmt, muss er ja irgendwo aus seiner eigenen Sicherheit rauskommen. Und ich mache immer wieder die gleiche Erfahrung, dass die Leute durchaus die Notwendigkeit sehen, für ihr Umfeld, auf für die Mitarbeiter zugehen, die jetzt enablen, einen Raum gestalten, damit sie sich kreativ weiterentwickeln können. Aber dann kommt dann schnell mal die Frage, was heisst das für mich? Also ich habe in einem Gespräch mal gesagt, schau, dein Ziel muss sein, dass du im operativen Teil dich überflüssig machst. Mhm. Und die meisten Menschen sagen, das ist super. Und der zweite Gedanke ist, ja, was mache ich nachher? Also das ist so ein der. Wo ist die Rolle von der Führungsperson? Klar, ist abhängig von der Unternehmung, von der Kultur, von der Stufe. Aber irgendwo früher hat man einfach klar eine Idee von einem Chef, den gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Was ist dein Bild von heute von einer zukunftsgerechten Führungsperson? Was sind die Ansprüche an so eine Person?
Das ist eigentlich das, was ich vorhin ausgeführt habe. Oder? Ich glaube, es ist auch sehr divers da aus. Also es gibt nach wie vor klassisch traditionell hierarchische Führungsansprüche und auch Gepflogenheiten. Und die treffe ich im Alltag, wo es einfach heisst, ich bin Chef, du machst. Das war ganz überspitzt gesagt. Zum Teil ist es vielleicht bei gewissen nicht einmal so überspitzt. Ne? Und dann gibt es eben auch ein anderes Ende, wie du auch gesagt hast, wo man ganz viel Empathie hat, wo man ganz viel Zusammensitzen hat, wo man ganz viel spürst, wie fühlst, wenn man so Wand hat, aber dann einfach nie vorwärts kommt, weil bis dann alle an Bord sind, das kommt so fast nicht zustande. Und du brauchst irgendwo die goldige Mitte. Du brauchst beides. Und das Erkennen, und ich glaube, das ist wirklich die Geschichte von Situationen, Menschen, Situationen, Konstellationen, können schnell und effizient erkennen und zu wissen, mit welchem von diesen Werkzeugen, die ich habe, ist es eben das Unterstützende, das Versteherische, das Zusammensitzen, ist es das Liebe, das Softe, wenn man so will, oder ist es eben das Klare, zu sagen, so, jetzt müssen wir einfach, das ist es, das ist der Weg und so geht es jetzt und mach es. Wann musst du was anwenden? Und du kannst nicht einfach die Geschichte von One Size Fits All, wie man ja auch so ein Modewort, aber wir müssen jetzt da die, oder Agile haben wir schon gehabt, wir müssen jetzt die paar Big Names müssen wir drin reinbringen, jetzt haben wir auch das, oder? Der geht einfach viel weniger. Und das stellt einen höheren Anspruch. Du kannst nicht einfach jeden Tag aufstehen und mit dem gleichen Gebaren, egal wo es jetzt auf dieser Normalverteilung ist, drin reingehen, sondern du musst wirklich jeden Tag musst du gehen und schauen, was ist die Situation und wie funktioniert es und wie ist die Konstellation und wie ist wer drauf und was sind Themen, die man lösen muss und muss jetzt eben mehr klarer, härter, direkter, schneller sein oder muss ich jetzt heute halt vielleicht mal mehr sagen, okay, lass uns einen Group Hug machen und schauen, wo wir stehen und was wir wollen und wie gehen wir weiter. Und das ist ein anderer Anspruch, dass wir das früher gehabt haben.
Was ich vorhin noch gefragt habe, was ist so ein der Anspruch an eine zukünftige Führungsperson? Mir ist doch schon klar, dass du vorhin dazu schon Ausführungen gemacht hast. Ich habe vielleicht das auch ein bisschen provokativ gemeint. Will man da nicht fast ein bisschen einen Supermann definieren, wo vielleicht ja, so in die Nähe kommt von der eierlegenden Wollmilchsau? Und genau die glaube ich jetzt muss ich gleich auf die Geschlechter sprechen kommen. Ich glaube sogar, die haben gerade Frauen speziell eine Stärke. Ich mache viel mehr auch hier eigene Erfahrung, dass eine Frau durchaus kann und sagen, hey, da fühle ich mich im Moment unsicher. Oder da fühle ich mich von dieser Frage im Moment überfordert. Wo ein Mann tendenziell eher zuneigt, lieber etwas falsch zu sagen, als zu sagen, ja, also da bin ich mir nicht so sicher. Also, oder geht es auch noch in die Richtung, vielleicht noch ein solches Element, das ich reinbringen will. Es wird nicht die Führungsperson, die jetzt auch in allen Fragen ein Top-Niveau hat. Also muss ich irgendwo in die Richtung gehen, sieht dort noch eine gewisse Alternative aus, im Sinne von, wie führe ich meinen Chef? Also wenn wir irgendwo gleich auch auf der Stufe von Mitarbeiter eine Denkweise einbringen, wo sie auch gegenüber dem Chef auch das Wohlwollen haben, die müssen, auch mein Chef ist nicht der, der zu jeder Frage eine Antwort weiss. Also es braucht nicht wahrscheinlich auf beiden Ebenen eine Weiterentwicklung, nur auf der Führung, sondern auch auf der Mitarbeiterebene.
Absolut richtig. Das haben wir jetzt gar nicht geredet. Wir sind bei dieser Führungsebene geblieben. Und ich behaupte einfach, dass was du ausführst, das ist ja früher schon so gewesen. Wir haben auch früher schon nicht die eierlegende, fliegende Wollmilchsau gehabt. Wir haben sie immer gesucht. Und wir haben dann das Gefühl gehabt, wir kommen näher dran her. Es war ein anderes Jahr gewesen, wie du kommunizierst. Das ist ein wichtiger Faktor und umgehst. Eben, sagst du wirklich, da bin ich jetzt gerade nicht wirklich fit oder das ist nicht meine Frage, aber ich kläre es ab und wir schauen. Oder sagst einfach irgendwas, und auch das sehen wir noch genügend im Alltag, nur damit du das Gefühl hast, du stehst jetzt gut da und das allwissend, und dann bist du Führungsperson. Also ich glaube, wie gesagt, das Thema, dass du nie die perfekte Person hast, die alles kann, die alles tut, das ist immanent. Das hast du im Privaten wie im Beruflichen. Perfekt ist bei Menschen nicht. Zum Glück nicht. Das wäre ja stinklangweilig, oder? Perfekt ist irgendwo langweilig. Das Menschliche, ich glaube aber, dass man gerade jetzt, und ich weiß wirklich, mir ist der Aspekt Generationen fast wichtiger als Gender, oder? Wenn wir in die neuen, in die jungen Generationen hineingehen, dann ist es so wichtig, das Authentische, eben das Ehrliche, und auch mal können sagen, hey, da weiss jemand anders besser Bescheid, mach doch du da drin. Und ich gebe dir die Unterstützung, und musst aber auch deine Verantwortung nehmen, aber ich gebe dir die Chance, mach, oder? Das ist doch früher irgendwie auch schon so gewesen. Es ist anders hergekommen, es ist anders abpinselt worden. Man hat es vielleicht selber nicht gewusst. Man hat irgendjemanden gefunden, der hinten beraten hat. Oder hat dann gesagt, oh, ich bin so wichtig, ich sage jetzt ganz üble Geschichten. Und ich weiss, es gibt wahrscheinlich einen riesen Shitstorm nachher. Aber und dann hat man einfach gesagt, oh, ja, ich bin so wichtig und ich habe so eine volle Agenda, ich delegiere das jetzt. Und dann hat man es dort hergegeben. Und vielleicht ist das vielleicht gar nicht der Grund gewesen, dass die volle Agenda war, sondern man hat es einfach selber auch nicht können. Ist ja urmenschlich, aber ich glaube, die Menschlichkeit, die Authentizität, die wird wieder mehr gutiert. Und du siehst das ja auch in Krisen. Krisen zeigen das sehr stark. Oder? Du hast als Firma eine Krise und dann steht man her, tut vermeintlich perfekt, auch in der Kommunikation. Alles ist super, wir haben es erkannt, weiss ich was und sowieso. Da gehen 2-3 Tage oder vielleicht eine Woche rum. Es kommt das Nächste, natürlich, es wird jetzt alles aufgeräumt. Man sieht sich dann auch noch selber immer, obwohl man zum Teil mitverursacht oder verursacht hat, noch als Löser oder Bestandteil von der Lösung etc. etc. Das nimmt er heute, nimmt er das Breite nicht mehr ab. Menschen suchen das nicht mehr. Ich glaube, Menschen suchen Menschen, die nicht perfekt sind und auch Firmen. Firmen sind nichts anderes als Konglomerat von Menschen. Und ja, du hast heute die Spirale von downwards und upwards. Oder? Du kannst hochgejubelt werden und du kannst genauso schnell abgejubelt werden oder abgesetzt werden, sage ich. Das hast du, egal ob du so oder anders funktionierst. Also das vermeintlich, ich gebe mich perfekt und dann passiert es nicht, funktioniert eben auch nicht, dass du das nicht hast. Aber wenn du jetzt auch anschaust, wo das Krisen eher verteilt werden, dann ist es dort, wo eine Firma oder die Menschen können herstehen und sagen, wir wissen, wir haben Fehler gemacht, wir sind dran, wir geben uns das Beste, wir sind auf dem Weg. Also das Ehrliche und nicht alle anderen sind es gewesen, Satellit ist falsch gestanden und natürlich haben wir es schon gestern bereinigt und in einer Woche kommt dann wieder das Nächste. Das verzeiht der Markt nicht mehr und du siehst das auch beim Investorenverhalten oder Aktienkursen. Das ist etwas, was früher mehr gegangen ist. Oder eben Jobsuche. Schau an, wie heute Job gesucht werden. Das Ehrliche, Authentische, das kommt heute mehr an. Das wird mehr nachher gefragt.
Bankbereich ist ja ein von deinen Fachbereichen. Ich habe dazu noch eine Frage, weil das muss ich fragen. Sonst habe ich dann daheim noch das Problem. Und dann möchte ich etwas ansprechen, wo mir schon lange auf die Zunge brennt. Meine Tochter hat eine Ausbildung gemacht auf einer Bank und hat BMS gemacht, hat das abgeschlossen. Von der Note her absolut wirklich sehr gute Resultate. Hat sich aber lange nicht als Akademikerin gesehen. Möchte jetzt aber in der Zwischenzeit machen, möchte Geld verdienen, Sprachen lernen. Und dann möchte sie aber gleich die akademische Laufbahn einschlagen. Jetzt heute weiss man ja, das, was ich heute lehre, ist vielleicht in 10, 20 Jahren schon wieder überholt. Was würdest du so einer jungen Person heute im Bankenfinanzbereich für einen Tipp geben, in welche Richtung, dass sie da, wenn sie akademisch möchte unterwegs sein, sich weiterbilden, wenn sie ein bisschen im finanziellen Bereich bleiben?
Gute Frage. Also zum einen mal, immer wenn mich Studierende fragen, ja, was soll ich machen, damit ich dabei bin oder mein CV gut aussieht, ist, und das klingt jetzt so ein bisschen soft und esoterisch, ich glaube aber, es ist ein Hard Fact. Mach das, was du wirklich gern machst und dann bist du auch gut drin. Also immer, wenn sie so die Schule oder die Ausbildung oder das Topic, weil das ist jetzt gerade so hot und in und du machst es nicht gern, dann wirst du nicht glücklich damit zum einen Mal und du wirst auch nicht können brillieren. Das ist sicherlich mal der Disclaimer rundherum. Wenn wir jetzt mal weitergehen, natürlich, ich bin ja mit einem halben Hut eben Informatik und Technologien und das ist natürlich schon etwas, oder? Wenn wir Banking jetzt mal heute anschauen und weiterdenken, die zunehmende Verschmelzung von den Technologien im Traditionellen schon heute, oder? Eine Bank ist heute sehr stark eine Technologieunternehmung. Also wenn der Strom ausfällt, wenn die Systeme nicht laufen, dann ist heute eine X-Bank. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir sehen, da gibt es zunehmend Bereich und auch Platz und auch Funktionen. Und dann haben wir natürlich den ganzen Bereich, wo wir noch nicht wissen, wo das alles hergeht. Wo ich einfach immer sage, Vorsicht, Vorsicht, oder? Der Big Bad Wolf kann sehr schnell einmal um die Ecke herumkommen, aus einem Eckli, wo wir es gar nicht gedacht haben, wo dann in die Geschichte Fintech, Large Tech, Big Tech reingeht, wo du noch nicht weißt, wie wir in Zukunft werden banken, wie wir unsere Transaktionen machen, wo dann Kredite herkommen, etc., etc. Und ich glaube, wenn jemand jetzt, gerade ein jüngerer Mensch, der vielleicht eine gewisse Affinität hat und sagt, ja, ich bin auch Digital Native vielleicht oder gerade zu danach, gerade zu davorne besser gesagt, und das könnte mich interessieren, dann gibt es dort zunehmend Tummelfelder, wo entweder stärker im Tech sind oder auch peripher zum Tech, auch in der Anwendung von Tech, was kannst du damit machen, im Sinne von Produkten auch gegenüber oder für Kunden, aber auch Offerings intern in den Prozess und wie wir intern miteinander arbeiten, wo sehr spannend sein können. Jetzt muss man aber noch etwas sagen, um die lange Antwort noch länger zu machen. Es ist natürlich auch so, und das ist ein bisschen ketzerisch, aber das muss man halt auch sehen, wir haben Funktionen natürlich wie Compliance, Rechtsabteilungen etc., wo mit zunehmenden Normen auch im Bereich von Prüfung, wo mit zunehmenden Normen und Vorgaben, die werden auch nicht kleiner werden. Also Finanzinstitute mal so ganz globo gesagt für der Bereich, die Funktionen werden bleiben und die werden auch nicht gross abgebaut werden. Ausser KI übernimmt das irgendwann. Das kann natürlich auch sein, gell?
Aber weißt du, ich studiere jetzt, oder? Ich meine, also, die Ausführungen sind super, aber da, wo man sich die ganze Zeit auf der Zunge gebrannt hat, ist genau das KI-Thema. Weil ich habe dich vor ein paar Jahren an so einem Anlass gesehen und ich habe, die künstliche Intelligenz hat mich eigentlich als Thema immer interessiert, auch wenn ich da überhaupt nicht der Spezialist bin. Ich sehe dort, es ist vielleicht wie mit einem halb vollen oder halb leeren Glas. Es gibt durchaus gewisse Punkte, die in dem Zusammenhang verunsichern können. Ich sehe aber auch viele positive Möglichkeiten. Und meine Frage grundsätzlich ist mal eine, ist die Entwicklung von der künstlichen Intelligenz. Ich weiss, wir sind von der Zeit her so in einem Korsett, wo wir nicht zu weit gehen können. Kannst du vielleicht mal einen allgemeinen Erläuterung geben zur künstlichen Intelligenz, bevor ich nachher noch den Bogen mache, zum Führungsalltag, wie das dort einspielen kann? Ja. Wie siehst du die nähere Zukunft von künstlicher Intelligenz bei uns?
Also KI ist bei uns in allen Leben schon drin. Also klassisch, wir kennen Siri und weitere Systeme, aber wir wissen Smart, jetzt haben wir auch das Wort noch bedient. Gell? Smart ist fängt so viel, nicht unbedingt alles, was smart ist. Wir haben da auch ein Label-Washing, also Smartness-Washing kann man sagen. Gewisse Sachen sind nicht so smart, aber vieles ist smart im Alltag. Das schreitet vorwärts. Wir sind heute in einer Welt, wo die Intelligenzen immer auf ein oder in Kombination mehrere Bereiche beschränkt sind. Sie können irgendwie Bilder verarbeiten oder vielleicht unseren Ton, also Natural Language Processing, eine Sprache verarbeiten. Sie sind mit Sensorik zusammen, wo sie können irgendwo eine intelligente Lösung anbieten. Aber es ist immer auf dem Bereich. Und wenn ich etwas habe, wo meine Sprachen interpretieren, dann wird mir da wegen dem nicht Fenster putzen. Das ist der Unterschied zu uns Menschen. Und da kommt die Geschichte eben von Master oder Slave. Was werden wir irgendwann sein? In dem Moment, wo wir eine KI haben, wenn dem jemals so ist, das ist ein Fragezeichen, das man nicht schlüssig beantworten kann. Wenn eine KI alles kann, was wir Menschen auch können. Eben, wir können uns anschauen und auf der Emotionalität und auf der Rationalität miteinander interagieren, Dinge tun oder auch bewusst lassen, dann sind wir dort, wo wir Intelligenz haben, wo uns gleich steht und wo sehr schnell wird auch in allem besser werden, wie wir sind. Das ist dann die sogenannte General Intelligence oder Super Intelligence. Im Moment sind wir eben narrow. Es ist beschränkt auf gewisse Gebiete. Und wie ich vorhin gesagt habe, im Banking, es kann durchaus sein, dass gewisse zum Beispiel Prüfhandlungen, oder, wo wir haben, jedes Jahr bei Banken, dass die durch System noch stärker übernommen oder vielleicht sogar automatisiert werden. Oder dass man Jahresprüfungen irgendwann einmal kann automatisiert durchlaufen lassen. Und ja, dann sind die Jobs quasi weg. Oder? Dafür wird es auf der anderen Seite mehr Leute geben, die Systeme trainieren, aktuell halten, die Daten entsprechend aufbereiten und einspeisen. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung, die wir haben. Mein Appell ist immer, und ich habe gesagt, oder, wir haben da Fragezeichen, werden wir jemals die General Intelligence haben, werden wir die Äquivalenz erreichen oder nicht? Und ob man das will oder nicht, ist hoch individuell. Also da gibt es beide Lager. Es gibt solche, die sagen, das ist super. In der Mehrheit, was man so wahrnimmt, hat man eher ein bisschen Befürchtung und Angst. Was heisst denn das für uns Menschen? Weil da sind wir vielleicht eben nicht mehr im Lead. Wir haben sehr bekannte Repräsentanten, wie Stephen Hawking, die darauf hingewiesen haben, zu den Lebzeiten, seinen Lebzeiten gesagt haben, hey, Vorsicht, das kann für uns schlecht rauskommen. Ob man das erreichen wird oder nicht, das ist ein Fragezeichen. Und je nachdem, wer man fragt, sagt man ja oder nein. Mein Appell ist, dass man schon auf dem Weg dorthin. Die Systeme müssen nicht einmal so mächtig sein, dass sie äquivalent sind, wenn ich sage, sie können gefährlich sein oder sie können uns beeinträchtigen, genauso wie sie uns unterstützen können. Und wir müssen über die Effekte mehr miteinander reden, was wir wollen, auch als Gesellschaft, wo für uns die Schranken sind, was wir gut finden, was nicht. Ich gebe euch abschließend ein Beispiel. Wir alle haben wahrscheinlich über den Social Index in China schon gelesen, wo Kameras überwachen, wo die Informationen, die dort rauskommen, fließen direkt, Entschuldigung, viel geredet haben, gell? Wo fließen direkt in was du kannst und darfst und zugelassen bist, kommst du einen Pass über, darfst du irgendwo öffentlichen Verkehr benutzen, etc. Die Frage müssen wir diskutieren miteinander. Wenn wir das bei uns, wenn wir das so einen Einfluss hat, wo liegen bei uns auch? Und das ist ganz schwierig, oder? Ethik, Werte, das spielt wieder etwas anderes. Und diese Diskussion fehlt mir bei uns ein bisschen. Also das müssen wir miteinander diskutieren und auch entsprechend, was heisst das in Bezug auf Normen, auf Vorgaben, was tut man, was nicht, das fehlt mir ein bisschen. Und warum fehlt mir das? Weil an anderen Orten der Welt wird das entwickelt. Und zwar mit unsäglichen Summen. Also, das ist sagenhaft. Und wenn wir nicht wieder einmal mehr in der Situation sind, in der Schweiz, aber auch eben Europa allgemein, dass wir dann nur noch die sind, die adaptieren, die übernehmen, weil es an anderen Orten schon entwickelt worden ist, dann müssen wir jetzt lernen, eine aktivere Rolle zu spielen. Mitgestalten, darüber reden und nicht einfach, ja, ja, das wird wahrscheinlich nicht wegstoßen und dann kommt es irgendwo her aus der Welt und ja, wir müssen dann einfach irgendwie damit dealen, es ist dann schon da.
Das ist nach meinem Dafür halt auch noch wirklich ein zentraler Punkt, weil auf der einen Seite sieht man so in den Vereinigten Staaten, wo auch die Tech-Unternehmen das treiben tun. Man sieht es am anderen Eck in China, wo es zum Teil über den Staat gefördert wird. Meine Frage ist, wenn du sagst, wir müssen da uns einbringen, wir müssen das diskutieren, wer ist mehr? Ist das der Staat? Ist das der Bürger? Sind das Unternehmen? Wer ist in Europa mehr?
Es sind eben alle Ebenen. Das macht es so komplex. Zum einen glaube ich sehr stark, und wir probieren das auch zum Beispiel nur schon mit meinem Forschungsteam, das ich co-leite, eine Aufklärungsarbeit leisten. Was ist das überhaupt? Man redet immer so pauschal KI und natürlich sehen wir Science-Fiction-Filme. Aber wir brauchen viel breitere Aufklärung, was das überhaupt ist, eben wo wir stehen, was macht man schon in der Welt, was kann man, was nicht, damit die Leute ein Verständnis entwickeln. Denn nur wenn ich etwas verstehe, kann ich darüber auch diskutieren oder mitdiskutieren und mir auch eine wirkliche Meinung dazu entwickeln. Und nicht einfach getrieben werden von, wir kennen das, oder? Social Media beispielsweise, wo ein Haufen rumgeistert, wo auch nicht adäquat ist und man dann falsche Meinungen bildet. Notabene übrigens auch dort, oder? Wahrscheinlich das grösste Problem, das wir heute haben, ist die Informationsqualifizierung. Mhm. Welche Information taugt und welche nicht, und das sehen wir auch in der jetzigen Situation. Das heisst, wir brauchen mal einmal die Aufklärung von einfach der breiten Bevölkerung, von den Menschen da aussen. Wir brauchen aber natürlich auch Politik, wo sich Gedanken darüber macht. Wir wissen, wir haben nur schon jetzt eine Ohnmacht von Urheberrecht und anderen Themen. Wie gehst du, oder eben, wenn du an Crypto Distributed Ledger denkst, wie gehst du da damit um, mit Verantwortlichkeit, die unser bisheriges Denken und Regulieren nicht mehr tut? Und das ist so etwas, das schleppt sich her, einfach weil wir finden keine Lösung. Und wenn man keine Lösung findet, drängt man sie so ein bisschen auf die Seite. Es geht nicht vorwärts. Und irgendwann wird es dann eben irgendwo wird's die Normen geben und man dort nur noch adaptieren. Das heisst, du brauchst auch in den Firmen rein. Wie mit allem, Firmen selber müssen sich auch überlegen, ja, was machen wir, was nicht. Du siehst das bei der ökologischen Debatte, oder? Wo eine Firma irgendwo auch sich muss langsam positionieren muss. Was machen wir, ESG, um das Big Name noch zu nennen, oder? Was machen wir dort, wie weit gehen wir oder eben nicht? Und das ist bei diesen neuen Technologien auch ein Thema. Aber bei mir fängt es wirklich mit der Aufklärung an. Ich sehe, dass ganz viel darüber geredet wird. Alle brauchen die Termini. Jeder kommt und sagt, ja, wir setzen die jetzt auch KI ein. Aber das Verständnis in der breiten Bevölkerung, auch zum Teil bei Entscheidungsträgern, ist nicht da. Und dann redest du über Sachen, die du nicht verstehst. Und das kommt in der Regel nicht so gut.
Wo tut denn wer Menschen informieren? Wer siehst du da in der Verantwortung?
Du, ich sehe natürlich unter anderem jetzt eben Leute wie ich und ein paar andere, die in diesen Gebieten arbeiten. Ich sehe aber natürlich auch einen Auftrag von der politischen Seite her, dass wenn man entsprechende Diskussionen hat zu potenziellen Normen, dass man die sauber aufklärt. Aber es sind natürlich Bildungsinstitutionen, sind ganz stark drin. Entsprechende Vereinigungen, die wir haben in der Branche, sind ganz stark drin. Ich möchte aber auch in den Alltagsmedien mehr dazu sehen. Also ich bin ab und zu schon auf Medien zugegangen und habe gesagt, wäre es nicht cool, wenn wir irgendwo einfach, da muss es nicht mal lang sein, eine Kolumne zwischendurch haben, wo man Sachen ganz einfach erklären kann. Ich bin immer ein Fan davon und zum Teil wird das ein bisschen verwechselt mit ein bisschen lapidar oder bis hin zur Unwissenheit. Wenn du komplexe Sachen mit einfachen Worten einfach darstellst, und du hast mich eben erlebt mal an einem Referat, ich probiere komplexe Sachverhalte einfach verständlich darzustellen, dann gibt es immer so zwei Lager. Es gibt die Lager, die sagen, cool, ich habe jetzt endlich mal gecheckt, um was es geht. Und dann gibt es die Lager, die finden, da hat es zu wenig Fremdwörter, Schlagwörter, komplizierte Sinne gehabt, die weiss wahrscheinlich gar nicht, von was sie redet, oder? Und wie gesagt, das braucht es irgendwo, aber ich glaube, es braucht das Portionieren, verständlich machen, damit wirklich eine breite Masse, ich wette doch auch, dass eine ältere oder alte Generation kann verstehen, was zum Beispiel eine Siri in einem Handy ist, in einem Mobile rein, und was eine KI bedeutet. Und dann können auch die Generationen noch mitreden. Man muss gar nicht mal so weit gehen. Ich bin ein 59er. Weißt du, wie viele kenne ich in meinen U50, die keine Ahnung von diesen Themen haben, aber es schickt sich an, alle diese Wörter am Freitagabend an der Bar ins Mund zu nehmen und machen es. Und es geistert am Schluss irgendwelche, weißt du, da höre ich zum Teil Diskussionen und ich muss sagen, oh Leute, bitte darf ich euch mal einfach ein paar Sachen, einfach Fundamentals, und dann kommt es einfach besser. Und das ist überhaupt nicht irgendwie, weißt du, schlecht gemeint, sondern es ist einfach, wie wir vorhin gesagt haben, du kannst nicht alles verstehen, kennen und wissen. Du hast eine Expertise auf einem gewissen Gebiet, aber wir reden auch in den Medien zu wenig über diese Sachen. Mhm. Weißt du, dargestellt, dass es verständlich ist. Fachartikel, ja, Journal und so, ja. Aber in ganz normalen Alltagsmedien mal zu sagen, Distributed Ledger, was heisst das eigentlich? Was ist denn das? Und was macht es anders gegenüber traditionell? Und so, dass dann wirklich irgendwo jemand, der gar nichts damit zu tun hat, nachher sich sagen, ich habe das verstanden und ich weiss, da gibt es einen Unterschied und der ist wesentlich. Und den kann ich mir vorstellen, finde ich jetzt noch gut oder eben nicht gut.
Was ich weiss, ist, mich kann dich auch als Speaker buchen und das ist gut investiertes Geld, das kann ich wirklich bestätigen. Für die, die jetzt aber vielleicht nicht über die Mittel verfügen oder einfach mal sich weiter informieren, einfach kurz, wo würdest du einen verweisen, um sich im Bereich von der künstlichen Intelligenz noch weiterzubringen?
Sie dürfen sich natürlich gerne an mich wenden und eben mit dem Team zusammen sind wir immer offen dazu, etwas zu machen, Schulungen, Beiträge zu schreiben. Es soll jetzt aber kein Eigenlob und keine Eigenwerbung sein. Ich würde wirklich auf die Komponenten, auf die Leute zugehen, die es in diesem System hat. Wir haben ganz einen Haufen Leute, die auf diesen Gebieten tätig sind, in Firmen, in Bildungsinstitutionen, oder auch im Journalismus und wirklich mal auf die Leute zugehen und sagen, hey, erklär doch mal. Oder eben auch eine Aufforderung starten und sagen, wäre es nicht schön, wenn man immer über so Schlagwörter redet, dass man die dann auch erklärt, so, dass es verständlich ist. Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber nicht scheuen, auf die Leute zuzugehen und zu fragen. Und das ist auch wieder, wie wir es am Anfang hatten, es braucht beide Seiten. Und es braucht die Expertise-Seite, die gewillt ist, einmal das Einfache wirklich aufzurollen und sich nicht immer selber besser und grösser zu fühlen, nur weil man einen Haufen Schlagwort braucht. Und es braucht aber auch die andere Seite, die eingesteht, ich weiss es nicht. Auch wenn es sich nicht anschickt, weisst. Und das ist natürlich auch so etwas, halt herzustehen und zu sagen, ich habe jetzt zwar schon 100-mal den Terminus KI oder Blockchain gebraucht, aber so richtig weiss ich es dann trotzdem nicht. Und herzugehen und zu sagen, ich wär's mir doch mal. Da geht niemandem einen Zacken ab. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger. Wie immer, es braucht zwei für einen Tango.
Ja, also ist guter Vergleich. Meine Erfahrung hier dabei ist, dass gerade die, die schon stark sind, haben eher auch die Stärke, um zu sagen, ich weiss etwas nicht. Das ist wieder ein anderes Thema. Ich habe noch eine letzte Frage, Sita. Du bist ja auch von deiner Kultur, du hast doch verschiedene Ursprünge in dir drin. Was mich würde interessieren in deinem Leben, du hast vorhin selber gesagt, du bist 50, hätte ich jetzt nie ins Maul genommen, wenn man es dir wirklich angesehen. Gibt es einen bestimmten Wert, der dich immer geleitet hat? Du hast so eine Art Fixstern, wo du dich immer daran orientiert hast.
Ja, den gibt es. Und das hat viel mit dem zu tun, was ich jetzt ausgeführt habe. Bei mir zu bleiben, mich selber bleiben, authentisch bleiben. Und das hat mit der Ehrlichkeit gegenüber mir und anderen zu tun. Das hat mit, zum Teil braucht es Mut auch, sich selber zu bleiben und herzustehen und halt, es ist ja so, weil es kommt nicht immer gut an. Und es hat aber auch mit einem inneren Frieden zu tun, mit einer Ruhe, dass ich nicht ausbrenne. Aber das ist immer mein Stern gewesen. Und du hast gesagt, oder, ich habe verschiedene Ursprünge und Wurzeln. Und das ist auch nicht immer nur überall legitimiert und geliebt gewesen. Wenn du so halb indisch, ein bisschen französisch, schweizerisch im tiefen Aargau aufwachst, dann findet das gewisse sehr spannend. Aber in den 70er Jahren hat es einen Haufen gegeben, die das sehr komisch und okkult gefunden haben, gell? Und das hat natürlich dazu geführt, du kannst dich dann entweder verstecken und das ist nicht so meins, oder du kannst sagen, gut, das bin ich und ich gehe einen ehrlichen und einen geerdeten und einen bodenständigen Weg und dann kann ich auch Prügel oder Schläge oder, sagen wir mal, Ablehnung kann ich dann nehmen, weil das bin ich. Schwierig wird es ja immer, wenn du eine Rolle spielst und du kommst Prügel oder Schläge oder Ablehnung über. Weil dann kommst du es für eine Rolle über und denkst, shit, oder für das spiele ich jetzt eine Rolle. Das ist dann nicht so gut, oder? Das hat mich immer geleitet und auch heute noch. Und dann kann ich es auch nehmen, dass gewisse Leute sagen, ah, die passen mir jetzt nicht oder das passen mir wie und wo und so. Ja, das gibt es immer wieder. Da gehört zu meinem Alltag, wo ich sage, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Ich muss nicht jedem gefallen, ich muss nicht everybody's darling sein, aber ich will einfach ehrlich und bei mir selber bleiben und am Morgen so aufstehen und abends so ins Bett gehen. Und dann funktioniert
es. Also, wunderbares Schlusswort. Sita, ich danke dir für das wirklich sehr spannende, ausführliche und auch authentische Gespräch, das ich mit dir führen durfte. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und ich freue mich, wenn ich mich wieder mal mit dir unterhalten kann. Und bis dahin, ganz gute Zeit.
Du, vielen Dank, Urs. Es hat mir auch Freude gemacht. Und danke auch für das ehrliche Gespräch. Das macht immer Spass und man lernt dann immer selber über sich wieder. Also das nehme ich gerne so mit.
Wunderbar. Danke vielmals.
Danke dir.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder begrüßen darf, wenn es wieder heisst Leadership Made Simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.